Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser letzten Sendung des heutigen Tages. Ein Tag, an dem die Asyl- und die Migrationsdebatte erneut in voller Breite die innenpolitische Agenda dominiert. Angesichts konstant steigender Flüchtlingszahlen und bevorstehender Landtagswahlen steigt die Nervosität. Länder und Kommunen schlagen Alarm, immer neue, aber auch viele altbekannte Vorschläge von Politik und Parteien. Dazu gleich mehr und Fragen an Konstantin Ruschka vom Münchner Max-Planck-Institut. Außerdem unter anderem der Blick in die Konfliktregion Bergkarabach und ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines geht die Spurensuche weiter. Beginnen wollen wir also in Berlin. Dort heute in der Migrationsdebatte einige Bewegung. In den Mittelpunkt der Debatten rückt zunehmend die Frage der Wiedereinführung stationärer Grenzkontrollen. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Nachdem die Innenministerin zunächst in den Fokus gestellt hatte, dass sie von Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen und der deutsch-polnischen Grenze wenig hält, vollzieht sie nun einen Kurswechsel. Nancy Faeser prüft, ob Binnengrenzkontrollen, ähnlich wie an den großen Grenzübergängen zwischen Österreich und Deutschland, möglich sind. Im Deutschlandfunk begründete sie dies heute vor allem mit der Bekämpfung von Schleuserkriminalität.
Wir haben gesehen, dass die Schleusungen, und das ist ja wirklich ein furchtbar menschenverachtendes Verbrechen, zunehmen. Und dafür glauben wir, dass es wirksam ist, sie dann auch an der Straße anhalten zu können und dann auch die Verbrechen aufklären zu können.
So Faeser im Deutschlandfunk. Mit Tschechien hat sich Deutschland zudem verständigt, Kontrollen schon auf tschechischem Boden durchzuführen. Eine ähnliche Vereinbarung gibt es bereits mit der Schweiz. Die Innenministerin will zu diesen Themen noch vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag mit ihrem polnischen Amtskollegen beraten. Im Zuge des Kampfes gegen Schleuserkriminalität gab es heute eine Razzia in 5 Bundesländern. Dabei sind laut Bundespolizei gegen 5 Menschen aus Syrien, 3 Frauen und 2 Männer, Haftbefehle vollstreckt worden. Ihnen wird vorgeworfen, über 100 syrische Menschen nach Deutschland eingeschleust zu haben. Geht es um die Grenzkontrollen, unterstützt die FDP die Innenministerin. Anders als die Grünen. Man müsse überlegen, welche die besten Maßnahmen zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität seien, meint der Britta Hasselmann, Co-Vorsitzende der Grünen. Sie verweist darauf, dass man dafür Personal der Bundespolizei an andere Stelle abziehen müsste.
Stationäre Grenzkontrollen, so sagt es auch ein großer Teil derjenigen, die konkret jeden Tag im Alltag damit arbeitet, nämlich die Polizei, ist nicht die überzeugende Antwort dafür.
Nicht nur die Frage der Grenzkontrollen, sondern die Asyl- und Migrationspolitik allgemein sorgt in der Ampel für Debatten. Vor allem zwischen FDP und Grünen verschärft sich der Ton. Am Wochenende bezeichnet der FDP-Generalsekretär Bijan Jezerai die Grünen wegen ihrer Haltung in der Asyl- und Migrationspolitik als Sicherheitsrisiko. Sie werde sich damit nicht weiter beschäftigen, meinte dazu heute Grünen-Co-Fraktionschefin Hasselmann.
Ich glaube, jeder disqualifiziert sich selbst, so gut er kann, mit einer solchen Aussage.
Auch FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr wollte die Aussage Jezerais heute so nicht wiederholen, sagte aber:
Deutschland muss seinen Beitrag für eine gemeinsame europäische Asylpolitik jetzt leisten. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen wäre es gefährlich aus meiner Sicht und wirklich ein Sicherheitsrisiko, wenn wir auf europäischer Ebene jetzt nicht zu einem Kompromiss kommen.
Dies adressierte Dürr an die Grünen, die in den vergangenen Tagen ihren Vorbehalt gegen die sogenannte Krisenverordnung in der europäischen Asylreform betont haben. Druck auf die Ampel bei diesem Thema kommt aus der Opposition. Die Unionsfraktion hatte der Koalition vergangene Woche einen, wie sie es nennt, Deutschlandpakt in der Migrationspolitik vorgeschlagen, angelehnt an das ebenfalls sogenannte Angebot von Bundeskanzler Olaf Scholz an die Union, in der sie ebenfalls mehr sichere Herkunftsstaaten und weitere Grenzkontrollen fordert. Bislang habe es zu ihrem Vorschlag der Zusammenarbeit aber noch kein Signal vom Kanzler gegeben, monieren CDU und CSU.
Er sprach es aus, Deutschlandpakt, und verschwand und tat nichts mehr.
So Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Parallel bereiten auch Bund und Länder den nächsten Gipfel zur Migrationspolitik im November vor. Ein Treffen auf Staatssekretärsebene, das eigentlich das Finale sein sollte, ging gestern ohne Ergebnis zu Ende, weil der Bund den Ländern im kommenden Jahr offenbar weniger Geld zur Verfügung stellen will als im laufenden. Damit gibt es bislang keine Arbeitsgrundlage für das Treffen.
Soweit der Bericht von Katharina Hamberger und am Telefon nun Konstantin Ruschka vom Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Guten Abend, Herr Ruschka.
Guten Abend.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind das Asyl- und das Migrationsrecht. Wie blicken Sie als Wissenschaftler auf die aktuelle politische Debatte in Deutschland über die Einführung von Grenzkontrollen?
Wenn man es als Rechtswissenschaftler einordnen möchte, muss man sagen, die aktuelle Debatte hat sich quasi von den rechtlichen Voraussetzungen weitgehend entfernt und man spricht über politische, aus meiner Sicht, Scheinlösungen, denn man weiß schon aus den letzten Jahren, dass Grenzkontrollen hauptsächlich symbolischen Wert haben.
Warum sind das Scheinlösungen? Warum funktioniert das nicht? Schlagbäume runter und dann sind wir wieder Herr in unserem Haus und können schauen, wer ins Land kommt.
Weil das europäische Migrationsrecht weitgehend eben europäisch geregelt ist und es fürs europäische Recht aus einer EU-Sicht keinen Unterschied macht, ob jetzt die illegal aufhältige Person sich in Polen aufhält oder in der Tschechischen Republik oder in Deutschland. Wenn die Person sich illegal aufhält, muss sie aus rechtlicher Sicht aus dem Schengen-Raum gebracht werden. Und das wird durch die Binnengrenzkontrollen nicht ermöglicht.
Aber die Politik muss doch jetzt aktiv werden. Die Zahl der Asylsuchenden wächst seit Monaten und der innenpolitische Druck ist gewaltig.
Wenn man denn sich sozusagen von der europäischen Lösung verabschieden möchte und ehrlich sagen würde, europäische Migrationspolitik ist gescheitert und man macht es wieder auf nationaler Ebene, dann könnte man das sicher irgendwie auch in Brüssel durchsetzen, weil ja jeder unzufrieden ist, also nicht nur Deutschland, sondern auch Polen, Frankreich, die Niederlande, Italien. Das heißt, es gäbe vielleicht schon eine Möglichkeit zu sagen, man macht das wieder auf nationaler Ebene, aber solange man den Lösungen verpflichtet ist, kann man keine solche Alleingänge machen, ohne das gesamte Projekt des Schengen-Raumes zu gefährden.
Aber Deutschland ist ja nicht allein. Es gibt ja durchaus Grenzkontrollen bereits in anderen europäischen Ländern und auch bei uns in Deutschland schon. Seit 2015 gibt es ja Kontrollen an der Grenze zu Österreich. Haben Sie da einen Blick auf die Datenlage erhalten können? Wie viele illegale Einreisen werden hier Tag für Tag, Woche für Woche verhindert?
Die Schwierigkeit ist, die illegalen Einreisen werden verhindert, aber auf illegalem Wege. Also man hat an der Grenze zu Österreich ungefähr 14.000 Personen zurückgewiesen im letzten Jahr. Und das genau ist mit europäischem Recht nicht vereinbar, wie der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erst letzte Woche wieder bei einem Fall, der Frankreich und Italien betraf, gesagt hat. Und man muss sich aus meiner Sicht eine andere, nämlich eine europäische Lösung überlegen für das, weil wenn man den innenpolitischen, sagen wir, Gefühlen folgt, dann geht man zurück auf einen nationalen Raum, der nicht mehr EU ist und der nicht mehr Schengen.
Sie kritisieren diese nationalen Lösungen, fordern eine europäische Lösung. Wird denn dieser Schengen-Kodex, den gibt es ja, von allen Mitgliedsländern buchstabengetreu eingehalten?
Natürlich wird der, Sie haben es ja vorher auch schon in der Frage gesagt, nicht von allen Mitgliedstaaten buchstabengetreu eingehalten. Aber das ist, sagen wir, eine Folge der Diskussionen nach 2015 und insbesondere eine Folge der Corona-Grenzkontrollen. Und ich denke, wenn man quasi im europäischen Projekt bleiben will, dann muss man Grenzkontrollen abbauen und andere Lösungen für Asylverfahren finden, als die Personen zu versuchen, aus dem eigenen Land wegzuhalten, weil europäisch ist das Problem ja genauso da.
Also bessere Kontrollen, bessere Sicherung unserer Außengrenzen durch Frontex, ist das eine Lösung, die aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Wissenschaftlers, dann plausibel und richtig wäre?
Auch an den Außengrenzen kann ich natürlich nicht Personen, die einen Schutzbedarf haben, einfach zurückweisen. Und das ist, glaube ich, sozusagen in meiner Analyse das größte Problem an den Diskussionen momentan. Wir haben eine sehr hohe Quote von Personen, die Schutz brauchen, bei allen Einreisen. Und da habe ich diese Möglichkeiten, die man quasi in den 90er Jahren mit, sagen wir, 80% ausreisepflichtigen Personen diskutieren konnte, die funktionieren nicht. Das Einzige, was tatsächlich funktionieren würde, wäre, die Asylverfahren zu beschleunigen. Ob man das unbedingt durch Verfahren an den Grenzen machen kann, da habe ich meine Zweifel. Aber jedenfalls wären das die Orte, an denen man Ressourcen reinstecken müsste und nicht an der Grenze zwischen Deutschland und Polen zum Beispiel.
Gerät aus Ihrer Sicht das Grundrecht auf Asyl zunehmend eben in eine Art Spannungsfeld der Politik. Der Druck auf die Parteien und die Regierungen wächst und deswegen der Hang zu nationalen Alleingängen.
Wenn man sich das anschaut und mal zurückschaut, jetzt ziemlich genau 30 Jahre auf den Asylkompromiss, dann ist es ja nicht ein neues Phänomen, sondern es ist ein zyklisch auftretendes Problem in Zeiten hoher Zahlen, in denen man dann merkt, dass man kurzfristig mit harschen Maßnahmen die Zahlen gedrückt bekommt, um dann nachher nach Lösungen zu suchen. Und wenn das der Anspruch der Grenzkontrollen ist, zu sagen, wir setzen ein Zeichen, das kurzfristig eine Entlastung bringt, um dann das Recht sinnvoll umzusetzen, dann kann es aus politischer Sicht durchaus sinnvoll sein. Rechtlich ist es kaum zu rechtfertigen.
Politisch werden ja auch andere Maßnahmen weiter diskutiert, nicht nur die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Es gibt die Stichworte Obergrenzen, schnellere Abschiebungen. Es gibt die Diskussion über die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten. Ist das alles für Sie rechtlich nicht in Ordnung, sondern nur politisch gewünscht?
Da muss man, also gerade bei den Obergrenzen und bei den sicheren Herkunftsstaaten sagen, das bringt beides im Grunde nichts. Und zwar aus denselben Gründen wie die Grenzkontrollen. Eine Obergrenze durchzusetzen ist rechtlich erstens sehr schwierig und zweitens auch nicht erlaubt. Die Frage, wo dann was mit der Person ist, die als Erste ankommt nach der Obergrenze, die kann ja niemand beantworten. Es kann also nur ein politisches Ziel sein. Und bei den sicheren Herkunftsstaaten, da handelt es sich einfach um eine Mogelpackung, die seit 30 Jahren wahnsinnig beliebt ist, dass man sagt, bestimmte Länder sind sicher. Das ändert nichts dran, dass man ein Asylverfahren prüfen muss und dass man 2016, als man das groß diskutiert hat, vom Bundesinnenministerium gehört hat, das beschleunigt die Verfahren um 10 Minuten. Mhm. Und ob sich das dann lohnt, dieser politische Streit, und noch nicht mal, dass es irgendwie die Zahlen tatsächlich reduziert, sondern nur Verfahrensbeschleunigung.
Konstantin Ruschka vom Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die Waffenstillstandsvereinbarung ist unterzeichnet, die Kämpfe eingestellt, doch von Ruhe und Frieden ist Bergkarabach weit entfernt. Die Menschen fliehen aus Angst vor neuer Gewalt, die humanitäre Lage gilt als katastrophal. Es fehlt an Lebensmitteln, an Medikamenten und Benzin. Jetzt die Explosion in einem Treibstoffdepot in Bergkarabach mit vielen Toten und Verletzten. Frank Eichmann.
Verletzte werden in die Medizinstation der russischen Friedenstruppen in Stepanakert eingeliefert. Hierher, in das Kinderkrankenhaus oder das Militärspital, kamen die insgesamt 290 Verletzten der schweren Explosion eines Treibstoffdepots gestern Abend. Seit dem Moment des Unfalls haben sich 23 Personen an unsere medizinische Truppe gewandt, so der russische Chefmediziner Pavel Suslov. Sie haben Atemwegs- und Brandverletzungen an Armen und Beinen. Wir haben die nötigen chirurgischen Behandlungen durchgeführt. Nun läuft die Intensivbehandlung. Warum am Abend das Treibstoffdepot bei Stepanakert explodierte, ist noch ungeklärt. Weil dort viele Bewohner auf Benzin warteten, um dann aus der Region zu fliehen, kam es zur hohen Zahl von Verletzten. Außerdem melden die Behörden Bergkarabachs 20 Tote, von denen 7 im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen und viele noch Vermisste. Es ist für die Menschen Bergkarabachs eine Katastrophe in der Katastrophe. Denn heute vor einer Woche begann Aserbaidschan einen groß angelegten Militäreinsatz gegen das seit langem umstrittene Gebiet, um das Armenien und Aserbaidschan in der Vergangenheit äußerst verlustreiche Kriege führten. Dem Angriff vor einer Woche hatten die Streitkräfte Bergkarabachs nichts entgegenzusetzen. Umgehend wurde ein Waffenstillstand vereinbart und Verhandlungen über die Reintegration der Bewohner Bergkarabachs. Der Grundkonflikt bleibt ungelöst. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan, aber weit mehrheitlich wohnen hier Armenier. Ob Aserbaidschan Zugeständnisse zu einer Autonomie machen wird, das scheint sehr unwahrscheinlich. In dieser Lage die Explosion im Treibstoffdepot von Stepanakert. In lokalen Medien sagte diese Krankenhausärztin in der Hauptstadt Bergkarabachs: Wir haben keine medizinischen Ressourcen mehr, keine Antibiotika, um Brandwunden zu behandeln. Wir haben sehr viele Brandopfer hier. Wir müssen sie dringend in Spezialkliniken nach Jerewan evakuieren. Immerhin, ein Berater des aserbaidschanischen Machthabers Aliyev erklärte öffentlich, Hubschrauber aus Armenien dürften nach Stepanakert und dem Roten Kreuz würden medizinische und Hilfstransporte über einen Korridor von Armenien nach Bergkarabach gestattet. Ein erster Hubschrauber aus Armenien konnte bereits Schwerverletzte aus Stepanakert ausfliegen. Wenigstens ein weiterer ist unterwegs. Und auch das wird heute gemeldet aus der Region, genauer vom Latschin-Korridor, der kürzesten Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien. Hier hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Bereits über 13.000 Menschen haben die Region Richtung Armenien verlassen.
Informationen von Frank Eichmann. Eine Mutter trennt sich vom leiblichen Vater des gemeinsamen Kindes. Rechtlicher Vater wird ihr neuer Lebenspartner. Kann der leibliche Vater das anfechten? Eine komplexe Fragestellung mit vielen Emotionen für alle Seiten und juristisch bislang umstritten. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht eine Antwort finden. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Als sein Sohn auf die Welt kam, da habe er sich sofort intensiv um ihn gekümmert. Doch dann habe ihn die Mutter, seine damalige Lebensgefährtin, verlassen und sich einem neuen Lebenspartner zugewandt. Seitdem sehe er seinen Sohn nur noch selten. Im Moment alle 14 Tage, dann für 3 Stunden. Ändern werde sich das nur, wenn er auch der rechtliche Vater sei. Dies sei aber der neue Lebenspartner geworden, mit der dafür notwendigen Zustimmung der Mutter. Den ganzen Vormittag hat das Bundesverfassungsgericht über die Klage eines 44-jährigen Mannes aus Sachsen-Anhalt verhandelt. Mit ihr will der leibliche Vater des heute 3-jährigen Sohnes erreichen, dass er auch die rechtliche Vaterschaft bekommt. Ausführlich kamen heute Fachleute zu Wort, Psychologen etwa, die schilderten, wie Kinder mit familiären Bindungen umgehen und was dabei für sie wichtig ist. Der klagende Vater fühlt sich nach der Verhandlung in seiner Auffassung bestätigt.
Wenn ich die ganzen psychologischen Aspekte mal zusammenfasse, würde ich schon sagen, das geht alles in die Richtung, wo ich hin möchte, dass ein leiblicher Vater auch die rechtliche Vaterschaft bekommen sollte.
Die rechtliche Vaterschaft ist für Väter von großer Bedeutung. Nur dann können sie bei allen Belangen des Kindes wirklich mitreden, mitentscheiden oder das Sorgerecht gemeinsam mit der Mutter ausüben. Um diese Rechtsposition zu erlangen, müsste der Kläger erfolgreich die bestehende rechtliche Vaterschaft des neuen Lebenspartners anfechten. Dies gelang ihm aber bisher nicht. Das Oberlandesgericht Naumburg wies seinen Antrag ab und verwies auf die gesetzliche Regelung. Danach ist eine Anfechtung ausgeschlossen, wenn zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater eine enge Bindung, eine sozial-familiäre Beziehung entstanden ist. Dies sei beim Kind und dem neuen Lebenspartner mittlerweile eingetreten, so die Richter. Vertreter der Bundesrechtsanwaltskammer halten diese Entscheidung für verfassungswidrig. Rechtsanwalt Christian Kirchberg meint, der Kläger müsse auch die rechtliche Vaterschaft bekommen.
Er muss sie deshalb erlangen, weil er alles getan hat, um seine Position zu befestigen und eigentlich ausgebremst worden ist durch das nachfolgende Verfahren der Vaterschaftsfeststellung, das sich so lange hingezogen hat, dass schließlich das Oberlandesgericht zu der Auffassung gelangt ist. Jetzt ist die soziale Integration des Kindes in die Familie mit dem rechtlichen Vater so intensiv, dass eben der leibliche Vater nicht mehr zum Zuge kommen kann.
Weder die Mutter noch ihr neuer Lebenspartner wollten sich zum Verfahren äußern. Ihr Anwalt kritisierte während der Verhandlung, dass die Kindesmutter mit der Verfassungsbeschwerde in ein schlechtes Licht gerückt werde. In Wahrheit sei sie alleine gelassen worden. Anwesend waren auch Vertreter der Bundesregierung. Sie wiesen darauf hin, dass die Ampelkoalition ohnehin das Familienrecht modernisieren, sprich ändern wolle. Auch die Anfechtung der Vaterschaft soll neu geregelt werden. Wie genau, das ist noch unklar. Ein Urteil wird es vermutlich erst im nächsten Jahr geben.
Soweit aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Verteidigungsminister Boris Pistorius will nach Problemen bei der Umrüstung auf neue digitale Funkgeräte möglichen Versäumnissen im Beschaffungsprozess der Bundeswehr nachgehen. Markus Pindur.
Verteidigungsminister Pistorius verwies darauf, dass der Auftrag im Umfang von ca. 1 Milliarde Euro im Dezember vergangenen Jahres erteilt worden sei, also vor seiner Amtszeit. Er sei davon ausgegangen, dass man sich vor der Bestellung, mindestens aber mit der Bestellung, darüber Gedanken mache, wie der Einbau der neuen Funkgeräte erfolgen solle. Warum das nicht passiert sei, werde jetzt aufgeklärt. Man müsse versuchen zu heilen, was zu heilen sei. Er sei, so Pistorius, Pistorius bei einem Besuch in Estland darüber einigermaßen verärgert. Das Bundesverteidigungsministerium hatte den Bundestag gestern darüber informiert, dass die technische Komplexität beim Einbau unterschätzt worden sei. Dies werde zu Verzögerungen von etwa einem Jahr führen. So seien bei den Fahrzeugen Änderungen am Kühlsystem und der Lichtmaschine nötig. Die der NATO zugesagte Bereitstellung einer gefechtsbereiten Division bis 2025 werde durch andere Funkgeräte sichergestellt. Bundeskanzler Scholz hatte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine versprochen, der NATO ab 2025 eine voll ausgestattete und einsatzbereite Division zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe soll die 10. Panzerdivision im bayerischen Veitshöchheim in der Nähe von Würzburg übernehmen. Voraussetzung für eine reibungslose Kommunikation innerhalb der NATO ist die Digitalisierung der deutschen Verbände, die teilweise Jahre hinter dem Stand der NATO-Partner zurückliegen.
Es gibt neue Vorwürfe gegen den früheren Wirecard-Manager Jan Marszalek. Aus London dazu Imke Köhler.
Jan Marszalek wird von britischen Ermittlern verdächtigt, Teil eines Spionagerings für Russland gewesen zu sein. Das geht aus einer Mitteilung der britischen Staatsanwaltschaft hervor. Offenbar gehen die Ermittler davon aus, dass Marszalek von Russland aus und im Auftrag russischer Geheimdienste Aufträge an einen Agentenring in Großbritannien erteilt hat. Nach Spiegelinformationen haben die Agenten Zielpersonen in mehreren europäischen Ländern ausspioniert. Laut BBC und Spiegel schließen die Nachrichtendienste nicht aus, dass dies zur Vorbereitung von Entführungen und Morden gedient hat. Die Mitteilung der britischen Staatsanwaltschaft steht im Zusammenhang mit der Festnahme von 5 bulgarischen Staatsbürgern, 3 Männern und 2 Frauen, die sich als mutmaßliche russische Spione in London vor Gericht verantworten müssen. Einer von ihnen soll Aufträge aus dem Ausland von einer Person namens Jan Marszalek erhalten haben. Marszalek war früher Vertriebsvorstand des Finanzdienstleisters Wirecard. Er gilt als Hauptverdächtiger im Wirecard-Skandal, ist aber seit längerem abgetaucht und wird in Russland vermutet.
Ein russisches Berufungsgericht hat die Verurteilung des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zu 19 Jahren Haft wegen angeblichen Extremismus bestätigt. Aus Moskau, Frank Eichmann.
Die Hauptperson war erneut nicht anwesend, sondern per Video aus dem Straflager Nummer 6 zugeschaltet. Das Moskauer Berufungsgericht verhandelte Alexei Nawalnys Einspruch gegen 19 Jahre Lagerhaft. Dieses harte Urteil war Anfang August unter anderem wegen Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation verhängt worden. Das heutige Berufungsverfahren endete ohne Überraschung. Nach gut 3 Stunden Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde der Einspruch abgewiesen. Das Urteil bleibt in Kraft. Oppositionspolitiker Nawalny überlebte vor 3 Jahren knapp einen Giftanschlag, konnte den in der Berliner Charité auskurieren und kehrte im Januar 2021 nach Russland zurück. Seitdem sitzt er in Haft. Zunächst wegen Betruges verurteilt, im August in einem neuen Verfahren wegen der Arbeit seiner Antikorruptionsstiftung, die auch den russischen Präsidenten Putin ins Visier nahm. Mit der heutigen Entscheidung tritt das Urteil in Kraft. Nawalny kann damit umgehend in ein sogenanntes Straflager mit besonderem Regime verlegt werden. Dies ist die härteste Variante der Lagerhaft in Russland für besonders gefährliche Verbrecher. Zwar kann Alexei Nawalny noch vor ein höheres Berufungsgericht ziehen, die Aussichten auf eine Korrektur des Urteils sind jedoch sehr gering.
Auf der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ist eine Arbeitshilfe zum Umgang mit geistlichem Missbrauch vorgestellt worden. Mehr dazu von Klaus Hofmeister.
Es geschieht in der Beichte und in der geistlichen Begleitung. Es ist kein Sex im Spiel, aber der geistliche Missbrauch, also die Manipulation und Bevormundung von Menschen im Namen Gottes, so schreiben die Bischöfe, sei in seinen gravierenden lebenslangen Folgen denen des sexuellen Missbrauchs vergleichbar. Anders als beim sexuellen Missbrauch sind die Betroffenen oft bereits erwachsen. Es komme kaum zu einer Strafverfolgung. Besonders aus Ordensgemeinschaften und geistlichen Gemeinschaften wurden zuletzt immer mehr Fälle bekannt. Die Bischöfe halten mehr Anlaufstellen für Betroffene für nötig und auch kirchenrechtliche Regelungen, um Täter sanktionieren zu können. Man stehe erst am Anfang der Aufarbeitung und Aufklärung dieses Missbrauchsfeldes.
Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider hat heute Menschen und Projekte für besonderes Engagement in ländlichen Regionen und kleineren Städten in Ostdeutschland ausgezeichnet. Konrad Spremberg.
Alle Projektideen kommen aus ländlichen Regionen und kleineren Städten im Osten Deutschlands. Zu den Erstplatzierten gehören eine Wanderkneipe, die in der Uckermark von Dorf zu Dorf ziehen soll, wo es sonst keine Kneipen mehr gibt. Ein Lernzentrum mit gut ausgestatteten Arbeitsplätzen für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien. Ein Parlament der Dörfer in Brandenburg, das den Austausch zwischen Dörfern und Landespolitik verbessern soll. Und ein Fußballspiel, bei dem statt zwei, drei Mannschaften gleichzeitig gegeneinander spielen, für den kulturellen Austausch zwischen den drei Ländern Deutschland, Polen und Tschechien. Der Wettbewerb heißt Machen 2023. Eine Jury hat 106 Projekte ausgewählt. Die Gewinner werden mit insgesamt mehr als 500.000 Euro unterstützt. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, lobt, wie leidenschaftlich und kreativ die Menschen sind, wenn es darum geht, ihre Nachbarschaft, ihr Dorf oder ihre Kommune zu unterstützen und zu bereichern.
Die Politik will die Zahl der Fernwärmeanschlüsse verdreifachen als Alternative zur kostenintensiven Wärmepumpe. Dazu hatte ein Treffen von Vertretern der 600 Stadtwerke. Jörg Marksteiner.
Es ist der größte Stadtwerke-Kongress, der je stattgefunden hat, mit 600 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Was sie besonders bewegt, ist die Frage, wie künftig Städte und Gemeinden klimaschonend und dennoch bezahlbar mit Wärme versorgt werden können. Heute geschieht dies hauptsächlich mit den Brennstoffen Gas und Öl, doch künftig könnte es wohl eine Mischung aus vielen lokal unterschiedlichen Lösungen sein, heißt es auf dem Kongress. Dabei geht es um Projekte, die Abwärme aus Kläranlagen, aus der Klärschlammverbrennung oder von Rechenzentren nutzen, um etwa Gewerbegebiete oder einzelne Nahwärmenetze zu versorgen. Auch die Abwärme von Industrie könnte eine Rolle spielen, ebenso Geothermie oder Erdbeckenspeicher für Wasser, das per Müllverbrennung erhitzt wird. Ansätze gibt es viele, aber was die Stadtwerke besonders beschäftigt, die Politik will die Zahl der Fernwärmeanschlüsse von 6 auf 18 Millionen steigern. Bei Preisen von 3.000 Euro pro Meter Leitung kommen damit auf die Stadtwerke hohe Investitionen zu. Das werde man den Kunden nicht in Rechnung stellen können, denn umgestellt werden müsse ja auch die Einspeisung, die bislang vor allem noch mit Gas und Kohle geschieht. Damit Fernwärme künftig wettbewerbsfähig ist, wird es ohne staatliche Unterstützung für den Bau der Infrastruktur kaum gehen, warnte der Stadtwerkeverband VKU.
Für den Deutschlandfunk Informationen von Jörg Marksteiner. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Kim Buchan.
Als Dammbruch, so bezeichneten einige Analysten den heutigen Kursverlust beim DAX. Der Kursrutsch, der schon den Wochenstart geprägt hatte, setzte sich heute fort. Der Leitindex rutschte unter die Marke von 15.300 Punkten ab auf ein neues 6-Monats-Tief. Dies sei nur ein Zwischenstopp, vermuten Händler hier auf dem Parkett. Ein weiteres Abgleiten bis auf 15.000 Punkte sei durchaus zu befürchten. Vor allem der Blick auf den wichtigen Wirtschaftsmotor Industrie gibt mehr Grund zur Sorge als zur Hoffnung. Die Exporterwartungen deutscher Unternehmen sind laut einer Umfrage des IFO-Instituts auf dem niedrigsten Stand seit 3 Jahren gesunken. Und auch die Konsumnachfrage in Deutschland ist verhalten. Einer der Verlierer des heutigen Tages ist die Aktie von Volkswagen. Investoren sorgen sich um den Umbau des Traditionsunternehmens zur Elektromobilität. VW drosselt für 2 Wochen die Produktion von Elektroautos an den Standorten Zwickau und Dresden wegen zu geringer Nachfrage. Wenig Nachfrage gab es heute insgesamt bei deutschen Aktien. Der DAX schließt heute bei 15.255 Punkten.
Die Börseninformationen von Kim Buchan. Es ist der größte Anschlag auf die europäische Infrastruktur in der Nachkriegszeit. Heute auf den Tag genau vor 1 Jahr sind die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines vergangen. Und noch immer ist unklar, was genau sich damals auf dem Grund der Ostsee zugetragen hat. Weltweit laufen Ermittlungen, wird versucht, die Spuren zu lesen und die Tat zu rekonstruieren. Aus Berlin dazu Bianca Schwarz.
Der Mann, der das parlamentarische Kontrollgremium leitet und damit einen Einblick hat in die Arbeit der deutschen Geheimdienste, ist Konstantin von Notz von den Grünen. Wenn man ihn fragt, ob für ihn feststeht, wer hinter den Nord Stream-Anschlägen steht, sagt er:
Nein, das steht für mich nicht fest. Und ich glaube, einer der Dinge, die wir uns wirklich abnötigen müssen in dieser komplizierten Gemengelage, ist, mit Ungewissheiten erstmal zu leben.
Kurzer Rückblick. Am 27. September 2022 berichtet die Tagesschau am Abend.
An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt.
Von Anfang an wird ein Anschlag vermutet und im November 2022 steht fest, an den insgesamt 4 Lecks der Pipelines haben Ermittler Sprengstoffreste gefunden. Schon vorher wurde wild spekuliert. Waren es die USA, Russland, die Ukraine? Was weiß man denn nun ein Jahr später? Für die deutschen Ermittlungen ist der Generalbundesanwalt zuständig. Er hat sich bis heute nicht öffentlich dazu geäußert. Und nicht nur die deutschen Nachrichtendienste sind an den Anschlägen dran, auch internationale Geheimdienste. Die Fäden laufen im Bundeskanzleramt zusammen. Und von dort wird das parlamentarische Kontrollgremium informiert. Dessen Aufgabe ist die Kontrolle der Nachrichtendienste und die Bundesregierung ist dazu verpflichtet, das parlamentarische Kontrollgremium umfassend zu unterrichten. Laut seines Leiters Konstantin von Nord tut sie das auch.
Wir werden über die Erkenntnisse der Nachrichtendienste regelmäßig und umfassend informiert und haben vor allen Dingen ein Fragerecht, können gegebenenfalls auch Akten ziehen. Da haben wir einen guten Blick auf den Stand der Erkenntnisse bei den Nachrichtendiensten.
Über Medienberichte, die größtenteils offiziell bestätigt wurden, ist mittlerweile bekannt. Anfang September vor einem Jahr sticht von Rostock aus die Andromeda in See, ein 15 Meter langes Boot. An Bord 5 Männer und eine Frau, die dem deutschen Bootsverleiher gefälschte Pässe präsentiert haben. Sie sollen Ende September die beiden Pipelines in die Luft gesprengt haben. Die Spuren führen in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt, er wisse nichts darüber.
Ich glaube, dass unsere Armee und unsere Nachrichtendienste nichts dergleichen gemacht haben. Andernfalls würde ich gern die Beweise sehen.
Bis heute ist unklar, wer die 6 Menschen genau sind und wer ihr Auftraggeber war, meint Konstantin von Notz.
Ganz offensichtlich handelt es sich um einen staatlichen oder quasi staatlichen Akteur. Also nicht um irgendeinen Kriminellen oder irgendeine kleine Terrorpuzzlegruppe, die hier mal so einen Anschlag zusammengestoffelt hat, sondern um jemanden, der das ziemlich professionell angegangen ist.
Bundeskanzler Olaf Scholz sagt seit einem Jahr immer wieder:
Unser Aufklärungsinteresse ist sehr groß.
Aber stimmt das? Die Nord Stream-Anschläge sind politisch so brisant. Wäre da nicht denkbar, dass die Bundesregierung es lieber nicht wirklich wissen will? Konstantin von Notz widerspricht.
Die Ermittlungen werden nach meiner Wahrnehmung sehr ernsthaft betrieben und es wird alles Menschenmögliche getan, herauszufinden, wer hinter diesen Anschlägen steckt.
Deswegen ist er auch zuversichtlich, dass die Verantwortlichen gefunden und vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Aber hundertprozentig sagen könne einem das niemand.
Bianca Schwarz zum ersten Jahrestag der Anschläge auf die Nord Stream Pipelines. Bis heute also gibt es die unterschiedlichsten Versionen über die Hintergründe der Anschläge. Vor allem in den sozialen Medien wird spekuliert, werden Gerüchte gestreut und auch Fehlinformationen gezielt platziert. Die russischen Geheimdienste gelten als Meister der Desinformation. Die EU-Kommission hat deshalb die großen Online-Plattformen aufgefordert, mehr gegen Fake-News-Kampagnen aus Moskau zu unternehmen. Jetzt wurde eine erste Bilanz gezogen. Aus Brüssel dazu Andreas Meyer-Feist.
Vor einigen Monaten hatte die EU die Online-Dienste gebeten, auf all das Seltsame zu schauen, das sich im Internet zum russischen Angriff auf die Ukraine findet, auf Verschwörungsgeschichten, in denen Russland gut wegkommt und nur andere Schuld am Krieg haben. Im Durchschnitt jeweils mehr als 200 Seiten übermittelten die Online-Plattformen nach Brüssel. Die erste Auswertung hat gezeigt, die Plattform X, ehemals Twitter, ist nach EU-Darstellung die Plattform mit dem größten Anteil an Desinformation. Andere Unternehmen haben schon konsequent gezogen. YouTube hat allein zwischen Januar und April mehr als 400 Kanäle geschlossen, die Jewgeni Prigoschin zugerechnet wurden, dem mutmaßlich verstorbenen Chef der Söldnertruppe Wagner. Google hat bisher 300 oft gut getarnte russische Propagandaseiten aus seiner Suchmaschine entfernt. TikTok löschte mehr als 200 fragwürdige Videos. Das alles noch zu wenig für die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova. Wir sprechen über gefährliche Kampagnen, die eine Gefahr darstellen für das politische und gesellschaftliche Zusammenleben und Wahlergebnisse beeinflussen können. Google, Facebook, TikTok und andere müssten noch mehr tun, um Russlands millionenschwere Massenmanipulationswaffe zu stoppen. Eile sei geboten mit Blick auf die Flut an Desinformation vor den Parlamentswahlen in der Slowakei am 30. September, vor den Wahlen in Polen im Oktober und vor den Europawahlen im nächsten Jahr. Der russische Staat habe sich auf einen Krieg der Ideen eingelassen, überziehe die Gesellschaft mit Lügen und wolle den Eindruck vermitteln, dass Demokratie nicht besser sei als Autokratie. Die Lage hat sich schon verändert, räumte die tschechische EU-Kommissarin ein. Es wird mehr getan. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in der Slowakei glauben wir, dass die Menschen jetzt etwas besser geschützt sind vor Lügen und sie sind besser informiert. Schon nach den Wahlen zum Europaparlament 2019 gab es Vorwürfe, Moskau habe Desinformation verbreitet, um Wähler zu beeinflussen. Der russische Sicherheitsrat hatte das damals als absurd bezeichnet. Doch das war vor dem großflächigen russischen Angriff auf die Ukraine. Erst im Februar hatte Jewgeni Prigoschin, der Söldnerführer, bekannt gegeben, eine Desinformationsagentur zu betreiben, die sich auch in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt habe. Prigoschins Agentur gibt es noch immer. Vor allem deren Seiten stehen im Fokus der Europäischen Kommission. Online-Dienste müssten ihre Verantwortung ernst nehmen, forderte der französische EU-Kommissar für Dienstleistungen Thierry Breton.
It is not again the platforms.
Das sei nicht gegen die Online-Plattformen gerichtet, es sei Bestandteil des Gesetzes über digitale Dienste in Europa. 44 Online-Firmen hatten sich darüber hinaus einem Anti-Desinformationskodex angeschlossen, darunter Facebook, Google, YouTube und TikTok. Die Plattform X, vormals Twitter, trat im Mai aus dem freiwilligen EU-Verhaltenskodex aus. Damit sei das Unternehmen aber nicht aus dem Schneider, warnte die EU-Kommission. Die EU-Digitalregeln würden für alle gelten.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Die Schweiz ist bekanntlich ein neutraler Staat. Das Land beteiligt sich militärisch nicht an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten. Ein eherner Grundsatz Schweizer Außenpolitik, der auch im aktuellen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine strikt eingehalten wird. Waffenlieferungen sind tabu, trotz der fast schon flehentlichen Bitten aus Kiew. Umso bemerkenswerter jetzt, nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat den Weg freigemacht für den Rückverkauf von 25 Leopard 2 Panzern an den deutschen Hersteller Rheinmetall. Aus Genf, Katrin Hondl.
Mit 25 Ja- und 15 Nein-Stimmen hat nun auch die kleine Parlamentskammer zugestimmt. Die Schweizer Armee kann 25 stillgelegte Leopard 2 Panzer ausmustern, um sie dem deutschen Hersteller Rheinmetall zurückzuverkaufen. Das Parlament in Bern folgte damit einer Bitte von Wirtschaftsminister Habeck und Verteidigungsminister Pistorius in einem Brief an die Schweizer Regierung und den Argumenten der Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd.
Es ist im Interesse der Schweiz, diese 25 Panzer an den Originalhersteller zurückzuverkaufen, weil wir damit einerseits die Verteidigungsfähigkeit Europas stärken, was unserer Sicherheit, der Sicherheit unserer Bevölkerung hilft. Und wir leisten auch einen solidarischen Beitrag an die Sicherheit Europas, an die Sicherheit eines Europa, das auch unsere Werte vertritt.
Auch mit Blick auf die Schweizer Neutralität, die direkte Waffenlieferungen in Kriegsgebiete verbietet, sei der Deal korrekt, betonte Amherd vor den Abgeordneten. Deutschland hatte in seiner Anfrage zugesichert, die Schweizer Leopard 2 Panzer nicht in die Ukraine zu liefern. In der teils hitzigen Parlamentsdebatte kam Widerspruch, vor allem von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP, die geschlossen gegen die Freigabe der Panzer stimmte.
Dass ein solches Geschäft nach Ringtausch riecht und neutralitätspolitisch sehr fragwürdig ist, will ich hier gar nicht weiter beleuchten. Was ich aber beleuchten will, sind unsere internen Bedürfnisse, um die Armee wieder verteidigungsfähig zu machen.
So der SVP-Politiker und Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission Werner Salzmann. Den Befürwortern des Panzerverkaufs warf er vor, Sicherheitspolitik für Außenpolitik zu missbrauchen. Die Schweiz brauche die 25 eingemotteten Panzer selbst.
So wie die meisten mit einem Krieg in der Ukraine nicht gerechnet haben, so wissen wir auch nicht, was in 10 bis 15 Jahren ist. Die vollständige Ausrüstung muss jetzt an die Hand genommen werden. Der Feuerwehrkommandant kann die Wasserspritze auch nicht erst bestellen, wenn das Feuer ausgebrochen ist.
Die Verteidigung der Schweiz beginne außerhalb der Staatsgrenzen, betonte dagegen der Abgeordnete Charles Juillard von der Mittepartei. Es gehe um eine politische, nicht um eine militärische Entscheidung.
Aujourd'hui, nous devons prendre une décision politique et pas une décision militaire. C'est quand même à nous de dire à l'armée ce qu'on veut de l'armée et pas le contraire.
Und so war es letztlich ein Sieg der Außenpolitik. Ein Signal an die europäischen Partner, wie es in Bern hieß. Nachdem das Parlament zugestimmt hat, ist jetzt die Schweizer Regierung an der Reihe. Sie muss nun den Verkauf der Leopard 2-Panzer nach Deutschland formell beschließen und den Zeitpunkt bestimmen.
Katrin Hondl. Und zum Ende dieser Sendung die gute Nachricht für alle Fans von US-Serien und Spielfilmen. Es wird in absehbarer Zeit wieder geschrieben und produziert in der Traumfabrik. Der wochenlange Arbeitskampf in Hollywood geht einem Ende entgegen. Die Autoren und die Studios haben sich offenbar geeinigt. Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
Der Jubel groß. Auf Social Media teilen Drehbuchautoren ihre Freude über die Einigung zwischen der Gewerkschaft WGA und den Hollywood-Studios. Rund 5 Monate dauerte der Streik. Es ging dabei um bessere Bezahlung, eine bessere Gewinnbeteiligung an Serien und Filmen von Streaming-Plattformen und den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Die Details des Papiers sind noch nicht öffentlich. Und noch ist der Deal nicht final. Die rund 11.500 Mitglieder der Drehbuchautorengewerkschaft müssen noch zustimmen. Am Dienstag soll der Vorstand das Papier abnicken, dann sind die Mitglieder dran. Positive Rückmeldungen zum Deal kamen aus der US-Politik. Der Gouverneur von Kalifornien begrüßte die Einigung. US-Präsident Joe Biden schrieb in einer Mitteilung:
Es gibt einfach keine Alternative dafür, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenkommen und mit guten Absichten auf ein Abkommen hin verhandeln, das ein Unternehmen stärker macht und die Bezahlung, Zuschüsse und Würde sicherstellt, die den Arbeitnehmern gebührt.
Der Doppelstreik hatte fast die komplette Filmindustrie lahmgelegt. Betroffen waren viele unterschiedliche Berufsgruppen, die nicht arbeiten konnten, wie Make-up-Artists, Kameraleute, Bühnenbildner oder die Postproduktionsbranche. Auch Kostümverleiher in Hollywood klagten über wenig Arbeit und mussten Mitarbeiter entlassen. Die Streiks sind allerdings noch nicht sofort vorbei. Die Drehbuchautorengewerkschaft ermutigte ihre Mitglieder, sich mit der ebenfalls streikenden Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA solidarisch zu zeigen. An den Streikposten in Los Angeles war es am Montag trotzdem ruhig. Proteste vor den Studiotoren waren nicht zu sehen. Grund war allerdings nicht die Feierlaune, sondern der jüdische Feiertag Yom Kippur. Dienstag wollen beide Gewerkschaftsseiten wieder planmäßig demonstrieren. Doch die Hoffnung ist da, dass der Deal der Drehbuchautoren eine Art Vorlage für die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA darstellt, die ebenfalls noch streikt, sagt auch Drehbuchautor Brian Nelson dem örtlichen Radiosender.
Whatever deal we make, may be the template for other deals going forward.
Solange die 160.000 Mitglieder der Schauspielergewerkschaft ihre Arbeit niederlegen, bleiben die meisten Filmsets noch dunkel. Die Schauspieler streiken seit Mitte Juli. Seitdem gibt es keine Gespräche mit den Studios. Die SAG-AFTRA-Mitglieder dürfen weder Filme noch Serien für die großen Hollywood-Studios drehen, noch ihre fertigen Projekte bewerben. Und selbst wenn sich auch die Schauspielergewerkschaft schnell einigen sollte, brauchen Dreharbeiten eine gewisse Vorlaufzeit, erklärt Branchenexperte Matt Bellany im Interview mit CNBC.
Best case scenario, if the actors do the deal that we think they will do, we think that around Thanksgiving we could probably get back up to production.
Im besten Falle könnten die Dreharbeiten Ende November rund um Thanksgiving wieder anlaufen. Das heißt aber auch, viele Serien und Filme, die bereits verschoben werden mussten, wie zum Beispiel Dune 2 oder die letzte Staffel von Stranger Things, werden nach wie vor später als geplant veröffentlicht. Immerhin, die Late-Night-Shows dürften wieder schneller anlaufen, wenn die Drehbuchautoren wieder Witze für die Moderatoren schreiben dürfen.
Autoren und Studios einigen sich in Hollywood. Aus Los Angeles waren das Informationen von Katharina Wilhelm. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Jan Altmann, Sprecher Christian Michalak.
Ein Thema in den Zeitungskommentaren ist die Kehrtwende von Bundesinnenministerin Faeser im Streit um stationäre Grenzkontrollen. Die Tageszeitung erläutert, Faeser wolle nun auch an den deutschen Grenzübergängen zu Polen und Tschechien Beamte stationieren, um die Einreise von Migrantinnen nach Deutschland zu überwachen. So, wie es die Union schon lange fordert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, die eindringlichen Bitten aus Brandenburg und Sachsen waren zu laut geworden, als dass sich die Bundesinnenministerin noch länger verweigern konnte. Warum sie wochenlang das Gegenteil dessen begründete, was sie jetzt plötzlich befürwortet, ist eine der vielen Kapriolen, die den Migrationsdiskurs in Deutschland bestimmen. Die Süddeutsche Zeitung verweist auf Unterschiede. Bei der Schleierfahndung wird jedes Asylbegehren aufgegriffener Migranten geprüft. Bei stationären Kontrollen, wie zu Österreich, kann zurückgewiesen werden ohne Prüfung. Das klingt effektiver, als es ist. Die Neue Osnabrücker Zeitung hebt hervor, gegen Schleuserkriminalität an den Binnengrenzen vorzugehen sei ein Kampf gegen Windmühlen, wenn es an den EU-Außengrenzen Hunderttausende unerlaubte Einreisen pro Jahr gibt und Deutschland gar nicht über genug Polizisten dafür verfügt. Und dass Kontrollen Menschen abhalten, ist ebenfalls unrealistisch. Die Volksstimme aus Magdeburg geht ein auf die Lage der Konfliktregion Bergkarabach. Wenn die Aserbaidschaner komplett über den Landstrich herrschen werden, haben die Armenier nichts Gutes zu erwarten. Zu oft wurden sie im 20. Jahrhundert Opfer von Vertreibung, Tod und Pogromen. Die Straubinger Tagblatt kritisiert Berlin-Zeitung. Die Konfliktparteien sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren, hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor einigen Tagen im Weltsicherheitsrat gefordert. Vielmehr ist dem offiziellen Deutschland seither nicht zum Einmarsch der aserbaidschanischen Armee in Bergkarabach eingefallen. Die Frankfurter Rundschau bemerkt mit Blick auf die Flucht der ethnischen Armenier aus der Region: Der Westen wäre gefordert, um mit robustem Auftreten gegenüber Aserbaidschan und der Türkei möglichst viel Sicherheit und Rechte für die armenische Restminderheit im Karabach zu retten, aber auch Sicherheit und Stabilität für die Republik Armenien. Die Frankenpost aus Hof schließlich sieht die EU in der Zwickmühle. Hat doch die Kommissionspräsidentin, genau wie Bundeskanzler Olaf Scholz, gerade noch das neue EU-Gas-Lieferabkommen mit dem zuverlässigen Partner Aserbaidschan gefeiert. Nun hat die EU den Salat. Soll die Gemeinschaft raus aus diesem Liefertrag, wenn sie nicht völlig ihr moralisches Gewissen verleugnen will?
Vielen Dank für diese Presseschau, Christian Michalak. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit und meiner Kollegin Marietta Schwarz. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und natürlich auch eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.